Du bist der Herr aller Herren, das Lamm auf dem Thron. Du sitzt auf dem Thron des Universums. Du bist der König aller Könige, unser König. Und trotzdem bist du das Lamm, das für uns geschlachtet wurde, gestorben ist für uns, damit wir Leben haben. Und wir staunen und wir bitten dich, zieh du uns jetzt in deine Nähe hinein. Hilf uns, dir nachzufolgen, unserem König. Amen. Jesus ist ein König, er ist sicher der allerungewöhnlichste König, den es gibt. Es ist eben bei ihm nicht so wie im Kino oder wie im Märchen oder in der Politik. Dieser König ist nicht normal. Er liebt uns, er liebt mich, er liebt dich. Uns alle. Der König wird gesalbt, aber es ist für sein Begräbnis. Der König wird bejubelt, aber er kommt auf einem Esel. Der König wird den Feind besiegen, aber durch sein eigenes Sterben. Der König wird bewiesen, aber niemand leistet Gefolgschaft. Und der König wird retten und richten. Am Ende für immer. Wir gehen heute durch das ganze 12. Kapitel vom Johannesevangelium und ich habe vor, dass wir gemeinsam das Ganze durchlesen. Mehr Wort Gottes, weniger Wort Christian Benzels. Das ist mein Plan. Und dabei werde ich natürlich nicht auf alles eingehen, worüber du vielleicht dann noch mehr gehört hättest. Falls irgendwie sowas bei dir auftaucht, komm einfach nachher zu mir und wir reden drüber. Da gibt es noch viel mehr und wenn Fragen offen bleiben, komm einfach her. Ich liebe es, nach einer Predigt über das Wort Gottes zu reden. Auch die, die jetzt anrufen, lass einfach an das Telefon, dass sie mithören können. Vorhin zum Georg gesagt, ich schalte mein Telefon aus, aber eigentlich wäre das mal so cool, während der Predigt angerufen zu werden. Dann könnte man sagen, du, ich kann jetzt nicht reden, aber ich predige. Ja, hör zu! Ja, das wird nicht passieren. Gut, wir starten mit Lazarus und Maria und Judas beim Abendessen. Der König wird gesalbt, aber es ist für sein Begräbnis. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, dem Ort, wo Lazarus wohnte, den er vom Tod auferweckt hatte. Die Geschwister hatten Jesus zu Ehren ein Festessen vorbereitet. Martha trug auf, während Lazarus mit Jesus und den anderen zu Tisch lag. Maria aber nahm eine Flasche mit reinem, kostbaren Nardenöl, goss es Jesus über seine Füße und trocknete diese mit ihrem Haar. Das ganze Haus duftete nach dem Öl. Judas Iskariot, einer von den Jüngern, der Jesus später verriet, sagte: Warum wurde dieses Öl nicht für 300 Silberstücke verkauft und das Geld an die Armen verteilt? Er sagte das nicht etwa, weil er ein Herz für die Armen hatte, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und griff oft zur eigenen Verwendung hinein. Jesus sagte: Lass sie in Ruhe. Sie hat es für den Tag meines Begräbnisses getan. Arme wird es immer bei euch geben, aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Jeder König in Israel wurde gesalbt, auch Jesus, auch der Herr Jesus. Aber wie anders ist diese Salbung? Sie passiert beim Abendessen überraschend und störend. Man kann sich dir das vorstellen, wie peinlich das war. Und dann wird auch noch gestritten. Jesus ist der König und er wird hier gesalbt. Natürlich verteidigt er Maria. Er akzeptiert dieses gewaltige Geschenk und sagt, dass es für sein Begräbnis gilt. Das heißt, er wird bald sterben. Der König wird sterben. Weiter geht es mit der großen Volksmenge. Im zweiten Teil, der König wird bejubelt, aber er kommt auf einem Esel. Die große Menge der Leute in Jerusalem hatte inzwischen gehört, dass Jesus in Bethanien sei. Und sie gingen dorthin. Sie kamen nicht nur seinetwegen, sondern auch, weil sie Lazarus sehen wollten, den Jesus vom Tod auferweckt hatte. Da beschlossen die führenden Priester, auch Lazarus zu töten, denn seinetwegen gingen viele Juden dorthin und kamen zum Glauben an Jesus. Am nächsten Tag hörte die Menge, die große Menge, die zum Passafest gekommen war, Jesus sei auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen sie Palmzweige, zogen ihm entgegen vor die Stadt und riefen laut: Gepriesen sei Gott, heil dem, der in seinem Auftrag kommt, heil dem König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, so wie es schon in den heiligen Schriften heißt: Fürchte dich nicht, du Zions Stadt, sieh, dein König kommt. Er reitet auf einem jungen Esel. Damals verstanden seine Jünger dies alles noch nicht. Aber als Jesus in Gottes Herrlichkeit aufgenommen war, wurde ihnen bewusst, dass dieses Schriftwort sich auf ihn bezog und dass die Volksmenge ihn dementsprechend empfangen hatte. Als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und vom Tod auferweckt hatte, waren viele dabei gewesen und hatten es als Zeugen weitererzählt. Aus diesem Grund kam ihm jetzt eine so große Menschenmenge entgegen. Sie alle hatten von dem Wunder gehört, das er vollbracht hatte. Die Pharisäer aber sagten zueinander: Das seht ihr doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Der König wird bejubelt. Und die führenden Priester, die sind so unglaublich verstockt. Aber das Volk ist entzückt, die große Volksmenge ist entzückt. Sie nennen Jesus einen König und sie behandeln ihn. Ungefähr 5 Bezüge auf einen König findet man da in dem Text. Und was tut dann Jesus? Er setzt sich auf einen Esel für den Einzug. Kannst du dir das vorstellen, wie lächerlich das aussieht? Kein römischer Triumphzug auf einem mächtigen Streitross. Jesus kommt auf einem Esel. Und Jesus ist wirklich ein König. Aber er wird nicht gegen die Römer kämpfen, die das Land unterdrücken und beherrschen. Er zieht unbewaffnet in den Kampf gegen den Tod selbst. Und seine Waffe ist Liebe, die sich selber klein macht. Er kämpft mit Liebe und Selbsterniedrigung für alle Menschen. Und davon handelt der dritte Abschnitt. Der dritte Abschnitt. Der König wird den Feind besiegen durch sein Sterben. Unter denen, die zum Fest nach Jerusalem gekommen waren, um Gott anzubeten, befanden sich auch einige Nichtjuden. Sie gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und sagten zu ihm: Herr, wir möchten gerne Jesus kennenlernen. Philippus sagte es Andreas und die beiden gingen zu Jesus. Er antwortete ihnen: Die Stunde ist gekommen. Jetzt wird die Herrlichkeit des Menschensohns sichtbar werden. Amen, ich versichere euch, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es für das ewige Leben bewahren. Wer mir dienen will, muss mir auf meinem Weg folgen. Und wo ich bin, werden dann auch die sein, die mir gedient haben. Sie alle werden von meinem Vater geehrt werden. Mir ist jetzt sehr bange. Was soll ich tun? Soll ich sagen: Vater, lass diese Stunde an mir vorbeigehen? Aber ich bin ja in diese Stunde gekommen, um sie durchzustehen. Vater, bring du deinen Namen jetzt zu Ehren. Da sagte eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn verherrlicht und ich werde es auch jetzt tun. Die Menge, die dort stand, hörte die Stimme und einige sagten, es hat gedonnert. Andere meinten, ein Engel hat mit ihm gesprochen. Aber Jesus sagte zu ihnen: Diese Stimme wollte nicht mir etwas sagen, sondern euch. Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt gestürzt. Ich aber werde von der Erde erhöht werden und dann werde ich alle zu mir ziehen. Mit diesem Wort deutete er an, welche Todesart er erleiden würde. Die Menge wandte ein: Das Gesetz sagt uns, dass der versprochene Retter in alle Ewigkeit bleiben wird. Wie kannst du dann sagen, dass der Menschensohn erhöht werden muss? Wer ist überhaupt dieser Menschensohn? Jesus antwortete: Das Licht wird noch kurze Zeit unter euch sein. Geht euren Weg, solange es hell ist, damit die Dunkelheit euch nicht überfällt. Wer im Dunkeln geht, weiß nicht, wohin der Weg führt. Haltet euch an das Licht, solange ihr es habt. Dann werdet ihr Menschen, die ganz vom Licht erfüllt sind. Nachdem Jesus das gesagt hatte, ging er fort und verbarg sich vor ihnen. Ausländer wollen Jesus sehen. Und das ist jetzt das Signal für Jesus, dass der Kampf jetzt losgeht. Der König wird den Feind besiegen. Vers 31 haben wir gelesen. Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt gestürzt. Der König wird den Feind besiegen. Wir Menschen leben unter der Herrschaft des Feindes. Wir sind von Gottes Königsherrschaft weggelaufen, weil wir selbst gerne König sein wollen. Das klappt nicht. Ohne seine Kraft, ohne seine Liebe, ohne seine Nähe geraten wir unter eine Schreckensherrschaft, unter diese Dunkelheit, von der Jesus da immer spricht. Wenn Gott das Licht ist und ich mich abwende vom Licht, dann wird's finster. Dann bleibt es finster. Und im Finsteren, da verletzen wir uns selber, uns gegenseitig und wir kommen unter die Herrschaft von bösen Königen. Selbstsucht, Egoismus, Hartherzigkeit, Sucht nach Dingen, nach Anerkennung, Angst, das Böse. Und gegen die kämpft Jesus. Er wird den Feind besiegen und alle Arten von Menschen rausreißen aus der Finsternis in sein Licht, zu sich. Er ist das Licht. Er holt sie zu sich. Vers 32 sagt er das. Ich aber werde von der Erde erhöht werden und dann werde ich alle zu mir ziehen. Alle Menschen sind eingeladen, Frauen, Männer, Kinder, Alte, Junge, egal wie oberflächlich, egal wie tiefsinnig, egal wie schuldig, egal wie gut. Jesus rettet alle Sorten von Menschen, alle Arten von Menschen, auch deine Sorte rettet er, wenn du zu ihm kommst. Aber der Kampf wird furchtbar. Jesus hat Angst davor, denn wie wird der Feind besiegt? Vers 24. Amen, ich versichere euch, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Sonst bleibt es allein, aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Der König wird den Feind besiegen durch sein Sterben am Kreuz. Dieser König wird schwach. Dieser König zieht unbewaffnet in den Kampf gegen die Finsternis. Dieser König tut es für dich. Er liebt dich. Er bietet dir Leben an. Merkst du, wie er dich zu ihm zieht? Zieht er dich in seine Gefolgschaft hinein? Unter seine Königsherrschaft? Wer leistet Gefolgschaft? Darum geht es im nächsten Abschnitt. Der König wird bewiesen. Aber wer leistet Gefolgschaft? Ab Vers 37 lese ich weiter. Obwohl er sich durch so große Wunderzeichen vor ihnen ausgewiesen hatte, schenkten sie ihm keinen Glauben. Aber es sollte so kommen, wie es der Prophet Jesaja vorausgesagt hatte: Herr, wer hat unserer Botschaft geglaubt? Wem ist die Macht des Herrn sichtbar geworden? Sie konnten nicht glauben, weil Jesaja auch das vorausgesagt hat: Gott hat ihre Augen geblendet und ihre Herzen verschlossen. So kommt es, dass sie mit ihren Augen nicht sehen und mit ihrem Verstand nichts begreifen und nicht zu mir, dem Herrn, kommen, damit ich sie heile. Jesaja sprach hier von Jesus. Er konnte das sagen, weil er dessen Herrlichkeit geschaut hatte. Es gab sogar unter den Ratsmitgliedern viele, die zum Glauben an Jesus gekommen waren, aber wegen der Pharisäer bekannten sie sich nicht öffentlich dazu, denn sie wollten nicht aus der Synagogengemeinde ausgeschlossen werden. Der Beifall von Menschen war ihnen wichtiger als die Anerkennung von Gott. Der König wird bewiesen, aber wer leistet Gefolgschaft? Wir werden da von Johannes an zwei Visionen aus dem Alten Testament erinnert. Bei Jesaja, diesem Prophet aus dem 7. und 8. Jahrhundert vor Christus, da gibt es viele Visionen, aber es gibt auch diese zwei. Gott auf dem himmlischen Thron. Und es gibt eine andere Vision. Ein Knecht, der für unsere Sünde leidet. Und aus beiden Visionen zitiert Johannes hier in Kapitel 12. Und dann sagt er in Vers 41, Jesaja sprach hier von Jesus. Er konnte das sagen, weil er dessen Herrlichkeit geschaut hatte. Jesaja hat Jesus gesehen. Jesus ist der König des Himmels auf dem Thron, in gewaltiger Herrlichkeit. Aber er kommt von dem Himmelsthron herunter und erniedrigt sich. Er wird ein Mensch. Er leidet. Er stirbt für uns. Jesus ist der König, der für uns stirbt. Für mich, für dich. Er ist Gott selbst, der für uns stirbt. Und das hat er immer und immer wieder bewiesen. Mit vielen, vielen Wundern. Die haben gezeigt, wer er ist. Und trotzdem haben die Leute nicht an ihn geglaubt. Warum? Johannes sagt, sie konnten nicht und sie wollten auch nicht. In den Versen 39 und 42. Gott hat sie blind und taub und hartherzig sein lassen. Alle Wunder haben sie nicht aus ihrer Dunkelheit befreit. Sogar diejenigen, die Jesus ein bisschen gut gefunden haben, haben viel mehr Respekt vor Menschen gehabt als vor ihm. Sie haben was anderes geliebt, mehr geliebt als Jesus. Anerkennung, Beifall von Menschen. Sie konnten nicht und sie wollten nicht. Aber trotzdem ruft der König in seine Gefolgschaft im letzten Abschnitt. Der König wird retten und er wird richten. Am Ende für ewig. Es ist jetzt das letzte öffentliche Lehren, öffentlichen Auftreten von Jesus. Jesus rief laut, wer mich annimmt, nimmt nicht mich an, sondern den, der mich gesandt hat. Wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit alle, die mich annehmen, nicht im Dunkeln bleiben. Wer hört, was ich sage und sich nicht danach richtet, den verurteile ich nicht, denn ich bin nicht als Richter in die Welt gekommen, sondern als Retter. Wer mich ablehnt und nicht annimmt, was ich sage, hat seinen Richter schon gefunden. Die Worte, die ich gesprochen habe, werden ihm am letzten Tag verurteilen. Was ich euch gesagt habe, stammt nicht von mir. Der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich zu sagen und zu reden habe. Und ich weiß, dass das, was er mir aufgetragen hat, euch ewiges Leben bringt. Für alle meine Worte gilt also, ich sage euch genau das, was der Vater mir gesagt hat. Der König ist für uns gestorben. Er ist durch den Tod durchgegangen für uns. Und er lebt wieder. Und jetzt ruft er uns in seine Gefolgschaft. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Ihn als König ablehnen oder ihn als König aufnehmen, annehmen. Zwei Möglichkeiten. Ihn als König ablehnen oder annehmen. Wer ihn ablehnt, der wird am letzten Tag gerichtet. Und der König wird gerecht urteilen. Du willst nicht unter seiner Herrschaft leben und das bekommst du dann. Fern vom Licht, für ewig in der Finsternis deines toten, harten Herzens, da wirst du immer weiter und weiter egoistisch sein und ohne Liebe. Wer ihn annimmt, dem gibt er ewiges Leben, weil er selbst in dein Leben kommt. Das ewige Leben ist nicht so, wie dass Jesus da in seiner Tasche kramt und da ist das ewige Leben und dann gibt er mir es. Er selber ist das Leben und kommt in mein Leben. Durch seinen Tod am Kreuz zerstört er den Tod und du kannst wieder in seine Gefolgschaft kommen, ins Licht, in seine Liebe, in seine Lebendigkeit. Zwei Möglichkeiten. Wohin gehst du? Vertraue Jesus. Unterstelle dich seiner Herrschaft. Er ist kein normaler König, kein Tyrann. Er herrscht mit Liebe. Er hat Macht über Leben und Tod und er schenkt sich dir selber, er schenkt dir ewiges Leben. Er liebt dich und stirbt für dich. Und er ist auferstanden und er lebt. Sag ihm alles, was dir leid tut. Bitte ihn um Verzeihung und bitte ihn um seine Hilfe. Er ist das Licht und kommt selbst in dein Leben. Und so macht er das Licht an in dir und gibt dir ewiges Leben. So kommst du in sein Gefolge, in seine Gefolgschaft. Und wie schaut es dann konkret aus, mit diesem König zu leben? Wie schaut es konkret aus, Jesus als König Gefolgschaft zu leisten? Schauen wir uns das nur mal an in Kapitel 12 im Johannesevangelium. Wir schauen nicht nirgends anders hin, nur Kapitel 12, Johannesevangelium. Maria salbt Jesus und sie leert da auf einen Sitz einen ganzen Jahreslohn weg. So viel waren 300 Silberstücke wert. Ganzer Jahreslohn, also der Durchschnittsjahreslohn in Österreich, habe ich nachgeschaut, das würde auf 22.000 Euro rauslaufen. Jetzt rechnest du gerade aus, ob du über dem Durchschnitt bist oder unter dem Durchschnitt, aber das hörst du jetzt auf und das geht es jetzt nicht, sondern jetzt geht es darum, dass die Maria 22.000 Euro einfach wegleert, über Jesus drüber. Wenn ich 22.000 Euro einfach so im Kamin einheize, damit es gut riecht im Haus, dann wirst du denken, jetzt ist er völlig übergeschnappt. Und Judas macht es auch. Und er holt sich später auch noch seinen Anteil von 10% von den 300 Silberstücken. Aber Maria tut das für Jesus. Und sie macht sogar noch mehr. Sie trocknet Jesus die Füße. Jemanden die Füße zu waschen, war das aller Erniedrigendste, was man damals tun konnte in der damaligen Zeit. Jemanden die Füße zu waschen. Und wir werden noch eine Predigt hören über die Fußwaschung. Und keiner der Jünger wollte das machen. Und sie waren entsetzt, wo Jesus das für sie gemacht hat. Aber Maria macht das da. Das war das Allererniedrigendste, was du damals für einen anderen Menschen tun konntest. Und Maria macht das mit ihren Haaren. Sie liebt Jesus mehr als ihren Status. Es ist ihr egal, was die anderen von ihr denken. Sie liebt ihren Status nicht so sehr wie die führenden Männer des Volkes. Die führenden Menschen im Volk haben Angst. Sie lieben die Anerkennung von Menschen. Maria lebt mit einer hemmungslosen Hingabe, die nichts zurückhält. In dieser Liebe ist Jesus alles wert und sie selber nimmt sich nicht mehr so wichtig. In dieser Liebe ist es egal, was die anderen sagen oder denken, weil er der König ist. Kein Geschenk ist als Dank zu groß für diesen König. Nichts ist zu groß, weil Jesus der König ist, der stirbt. Wir haben hier eine Vortragsreihe mit Ulrich Barzani gemacht vor einiger Zeit. Und du denkst dir vielleicht, das war schon ziemlich viel Geld, das wir da in die Hand nehmen dafür. Ist es das überhaupt wert? Was springt dabei heraus? kein Geld ist genug, um diesen Jesus Liebe zu zeigen. Und deswegen haben wir es gemacht. Und jetzt machen wir Kerzen ziehen. Nach dem Gottesdienst wird alles umgebaut. Wir helfen alle mit. Wenn wir einen Stuhl tragen können, dann kann man schon mithelfen. Und da fragt man sich wieder, seit 20 Jahren machen wir das. Was kommt dabei raus? Das ist egal. Wir machen das, weil wir Jesus so lieben. Nicht für uns. Nicht, weil was dabei rausspringt. Aber es springt natürlich was dabei raus, weil das bringt Freude, Jesus Liebe zu zeigen. Kein Geschenk ist als Dank zu groß für diesen König. Nichts ist zu groß. Weil Jesus der König ist, der stirbt. Es war Maria. Aber da ist auch noch Lazarus. Lazarus hätte untertauchen müssen, oder? Und das Maul halten. Aber Lazarus hat keine Angst mehr vor dem Tod. Er war schon mal tot. Und Jesus hat ihm gezeigt, dass er mächtiger ist als der Tod. Er lebt wieder. Er hat keine Angst mehr vor dem Tod. Er kennt die Macht von Jesus. Er kennt auch die Wahrheit. Die Volksmenge, die Jünger, die Priester, die haben alle ein Problem mit dem echten Jesus. Mit der Wahrheit über den König. Im Neuen Testament findest du die Wahrheit über den echten Jesus. Lies das Neue Testament. Das sind Originaldokumente über Jesus von Menschen, die ihn am besten gekannt haben. Finde heraus, wenn du dir da unsicher bist, was die Wahrheit ist. Lazarus kennt die Wahrheit. Klar redet Lazarus darüber, was sein König in seinem Leben getan hat. Klar redet er darüber, egal was passiert, weil Jesus der König ist. Wen liebst du? Was liebst du? Jesus ist der ungewöhnlichste König, weil er Gott selbst ist, der für uns stirbt. Für dich und für mich. Und Jesus sagt uns, ich lese uns nochmal vor, die Verse 25 und 26. Jesus sagt uns, wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es für das ewige Leben bewahren. Wer mir dienen will, muss mir auf meinem Weg folgen. Und wo ich bin, werden dann auch die sein, die mir gedient haben. Sie alle werden von meinem Vater geehrt werden. Beten wir miteinander. Wir nehmen eine kurze Zeit der Stille, damit du still, ohne laute Worte zu sagen, reagieren kannst. Ich schließe mit einem Gebet ab. Herr Jesus Christus, danke für deine unendliche Liebe zu uns. Danke, dass du dich so klein gemacht hast, dass du aus dem Himmel heruntergekommen bist, von deinem Thron, von der Herrlichkeit und dann, ja, das. Danke für deine unendliche Liebe. Herr Jesus, wir bitten dich, öffne unsere Augen für deine Herrlichkeit. Komm in unser Leben und mach's heller, schalte das Licht an. Nimm doch die Angst weg und hilf uns, dir treu nachzufolgen. Du bist unser König. Amen.